Eiserne Flöte Nummer 81. Cao Ting schlägt einen Mönch. Ein Mönch kam von Chiashan und verbeugte sich vor Cao Ting. Cao Ting schlug den Mönch im selben Augenblick. Der Mönch sagte: Ich kam eigens zu euch und er zeigte meine Ehrerbietung durch eine Verbeugung. Warum schlagt ihr mich? Cao Ting schlug den Mönch zum zweiten Mal und jagte ihn aus dem Kloster. Der Mönch kehrte zu Chiashan, seinem Lehrer, zurück und berichtete ihm den Vorfall. Verstehst du es oder verstehst du es nicht? Nein, ich verstehe es nicht, antwortete der Mönch. Glücklicherweise verstehst du es nicht, fuhr Chiashan fort. Wenn du es verstündest, wäre ich ein Dummkopf. Setzt euch bequem hin, wenn ihr wollt. Das ist ein Korn aus der Eisernen Flöte. Also nichts, zumindest bei uns, von den Anfängerkorns, sondern da kommt man später hin, wenn man schon in der Regel ein paar Jahre mit Korns geübt hat und sitzt. Und wenn man das getan hat, wenn man in der Kornübung fortgeschritten ist, dann denkt man, irgendwann müsste ich doch verstehen, worum es da geht. Und als ich heute ein Korn für den Vortrag gesucht habe, habe ich durch dieses Buch geblättert und habe mal wieder festgestellt, jede einzelne Geschichte, die da drin steht, verstehe ich nicht. Ich verstehe sie nicht. Manchmal, bei einigen, gibt es etwas, was ich dazu sagen könnte. Manche Worte, die da drin sind, stoßen vielleicht in mir etwas an. Vielleicht gibt es da irgendeine Form von Wiedererkennen. Etwas, was ich selbst erkannt habe. Oder was ich glaube, was ich erkannt habe. Aber bei ganz vielen Sachen sind das einfach Sachen, wo ich glaube, was soll das? Was soll das? Ein Mönch kam von Chiashan und verbeugte sich vor Cao Ting. Cao Ting schlug den Mönch im selben Augenblick. Tja, das machen die wohl so. Man kommt vorbei und verbeugt sich und kriegt sofort einen Schlag. Wenn er jetzt schon irgendwelche Sachen versägt hätte in einem Dharma-Duell mit dem Meister, irgendetwas falsch gemacht hätte, könnte man das ja verstehen. So, wird gefragt, wo kommt er und zögert, Aber das hat er alles nicht gemacht. Der kommt noch rein und verbeugt sich. Hallo, hier bin ich. Guten Tag. Und zack, sofort ein Schlag. Ist das zu verstehen? Und das sagt der Mönch auch. Eine vollkommen natürliche Reaktion. Ich kam eigens zu euch und er zeigte meine Ehrerbietung durch Verbeugung. Warum schlagt ihr mich? Was soll das? Was habe ich denn falsch gemacht? Nothing wrong. Cao Ting schlug den Mönch zum zweiten Mal und jagte ihn aus dem Kloster. Keine Erklärung. Kein Hinweis. Wahrscheinlich auch nichts, womit der Mönch irgendetwas anfangen kann. Sondern er geht einfach nur perplex raus. Er bleibt in seinem Nichtverstehen. Der Mönch kehrte zu Chiashan, seinem Lehrer, zurück und berichtete ihm den Vorfall. Das zeigt eigentlich, dass das stimmt, was ich gerade sagte. Er konnte damit überhaupt nichts anfangen. Was haben wir falsch gemacht? Was sollte das? Und deswegen fragt er seinen Lehrer. Chiashan sagt ihm jetzt nicht, das ist unverständlich, sondern fragt ihn erstmal selbst, verstehst du es oder verstehst du es nicht? Nein, ich verstehe es nicht, antwortet der Mönch. Glücklicherweise verstehst du es nicht, fuhr Chiashan fort. Wenn du verstündest, wäre ich ein Dummkopf. Die Pointe dieses Korans scheint zu sein, dass man sagt, hahaha, da gibt es ja gar nichts zu verstehen. Also stimmt Chiashan seinem Mönch zu. Das ist alles richtig gemacht. Da gibt es nichts zu verstehen. Und damit könnte man das Koan eigentlich abschließen. Es gibt nichts zu verstehen, brauche mich nicht weiter darum zu bemühen. Fertig. Aber die Frage ist natürlich, warum füllt man so ganze Bücher mit unverständlichen Geschichten? Der Hintergrund ist, dass diese Korans extra ausgewählt wurden, um dieses Gefühl in uns zu wecken und um uns damit zu konfrontieren, wie wenig wir verstehen. Normalerweise gehen wir durch die Welt und haben eine Vorstellung davon, wie die Welt funktioniert, können danach alles einteilen, was richtig und was falsch ist, was passieren wird, wie die Aktienkurse sich voraussichtlich entwickeln werden, was in den nächsten 4 Monaten in der Politik passieren wird, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist, was richtig und was falsch ist. Davon haben wir ein tiefes Verständnis. Es ist zwischen zwei Menschen nie nie identisch, sondern weicht immer ein bisschen ab. Aber in unserer Ego-Muschel glauben wir, eigentlich weiß ich, wie die Welt funktioniert. Und Sachen, bei denen ich das nicht weiß, die sind unwichtig. Und die kann ich nachschlagen, wenn ich will. Korans konfrontieren uns damit, was passiert, wenn jemand uns genau sagt, es gibt aber hier eine Sache, die verstehst du nicht. Weißt du nicht, kannst du nicht erklären. Und unsere normale Reaktion darauf meistens ist, wenn wir keine Erklärung finden, erfinden wir entweder eine oder wir sagen, es ist irrelevant. Es gibt moderne Lehrer, die auf Koans verzichten und sie überhaupt nicht benutzen, viele. Jeff Shaw zum Beispiel, der gleichzeitig sagt über andere Lehrer, dass sie Koans benutzen und sagt, for good reasons, also aus guten Gründen, dass sie benutzen. Also man kann nicht sagen, es ist richtig oder falsch, Koans zu benutzen. Aber wenn man mit Koans nicht klarkommt oder an einem Koan hängt, lange Zeit, dann kommt sehr oft die Reaktion, das ist doch eigentlich auch Schwachsinn. Warum sollen wir uns hier mit 800 Jahre alten Texten auseinandersetzen? Meine Probleme sind doch ganz anderer Art. Ich sollte mich mit meinen Alltagskoans auseinandersetzen und nicht mit so einem Scheiß. Was hat das mit mir zu tun? Gar nichts. Wie gesagt, man kann auch so üben, wie manche das machen, dass sie sagen, kümmere dich um deine Lebenskoans, guck dir das an. Aber worauf ich hinaus will, der Hintergrund für diese Einstellung, das ist für mich irrelevant, das hat mit mir nichts zu tun. Das ist einfach, ich verstehe es nicht und das ertrage ich nicht. Und es gibt nur zwei Arten, damit umzugehen normalerweise. Entweder zu sagen, es ist irrelevant, das heißt, ich brauche keine Koans, oder eine Erklärung zu finden. Der Mönch begrüßt Cao Ting und wird sofort geschlagen. Ich habe eben gesagt, der Mönch hat alles richtig gemacht. Aber wenn ich euch die Frage stelle, warum schlägt er den Mönch im selben Moment? Dann kommt vielleicht als erstes die Überlegung, naja, der hat vielleicht gesehen, dass er nicht richtig da ist. Sieht man ja, man macht seine Verbeugung und schielt so über die Brille, was der Meister macht. Also nicht selbst vergessen, nicht im Samadhi. Das war sein Fehler. Das ist natürlich komplett hinzuerfunden. Und wir erfinden das gerne hinzu. Einfach deshalb, weil es uns das Gefühl gibt, wir verstehen, was da passiert. Der Mönch fragt nach, warum schlagt ihr mich? Und Cao Ting schlägt den Mönch zum zweiten Mal und jagt ihn aus dem Kloster. Also müssen wir wieder etwas ergänzen. Cao Ting hat gesehen, dass der Mönch feststeckt. Nicht nur, dass er beim ersten Mal einen Fehler gemacht hat, weil er nicht im Samadhi war, als er ihn begrüßt hat, sondern er insistiert jetzt auch noch auf seiner Ich-bin-unschuldig-Geschichte. Vollkommen nutzloser Mönch. Natürlich muss er ihn rausschmeißen. Erklärung. Ah, verstehe, was da passiert. Der Mönch versteht es nicht. Und das erträgt er nicht. Genauso wie wir. Wie konnte das passieren? Warum werde ich so behandelt? Ich begrüße ihn, kriege sofort einen übergebraten. Dann frage ich nochmal nach, was hier überhaupt los ist und werde aus dem Kloster geschmissen. Was soll das? Ich frage meinen Lehrer. Und der Lehrer fragt ihn nochmal, verstehst du das? Verstehst du, was da passiert ist? Und der Mönch sagt ganz offen, nein, verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Glücklicherweise verstehst du nicht, wenn du verstündest, wäre ich ein Dummkopf. Diesen letzten Satz hätte Xianchan, wenn er seinem Schüler einen Gefallen hätte tun wollen, weglassen kann. Diese ganze Geschichte handelt davon, dass wir Sachen verstehen wollen und dass wir Sachen, die wir nicht verstehen, nicht ertragen können. Das reißt uns auseinander. Warum ist das so? Warum müssen wir Sachen verstehen? Uns ein Modell der Welt zu machen, was in unserem Kopf ist, eine Abbildung der Welt ist und an dem wir rumexperimentieren können, wo wir genau wissen, was als nächstes passiert, ist für uns total wichtig, um uns sicher zu fühlen. Wenn ich weiß, wie die Welt funktioniert, wenn ich weiß, warum Dinge passieren, dann weiß ich auch, wie ich in Zukunft gefährliche, für mich gefährliche Sachen verhindern kann. Deswegen sind wir so scharf drauf, dass wir alles wirklich verstehen. Wenn wir Sachen nicht verstehen, die da passieren, dann nimmt uns das unsere Sicherheit, unser Sicherheitsgefühl und lässt einfach nur eine Verwirrung und Leere zurück. Und diese Verwirrung ertragen wir nicht. Aber Koans sind genau dazu da, um diese Verwirrung in uns zu erzeugen. Wenn ich eine Erklärung in diese Geschichte hineinbringen wollte, dann ist das genau das, was Cao Ting mit dem Mönch macht. Also er bestraft ihn nicht. Er bewertet ihn nicht. Was man normalerweise denken könnte. Sondern er löst in ihm Verwirrung aus. Er nimmt ihm seine Überzeugung, was richtig und was falsch ist, worauf sich verlassen kann, was die Gepflogenheiten zwischen Meistern und Schülern sind, wann man geschlagen wird und wann nicht, und lässt sie damit allein. Er gibt ihm gar nichts. Jeff Shaw hat bei dem einzigen Session, bei dem ich war, die Geschichte erzählt, wie es normalerweise im Buddhismus ist. Normalerweise ist es im Buddhismus so, dass wenn man einen Blinden hat, dann gibt man ihm einen Führer an die Hand, erklärt ihm, was der Weg ist, gibt ihm noch einen Stock, erklärt ihm genau, wo er überall hinkommt und unterstützt ihn so in jeder Hinsicht, damit dieser Blinde besser klarkommt. Im Zen, sagte er, wäre das anders. Im Zen ist das allererste, was passiert. Man nimmt dem Blinden seinen Stock weg und dann kommen zwei, drei Mönche hinzu und wirbeln ihn fünfmal umeinander, dass er nicht mehr weiß, wo vorne und wo hinten ist. Und dann lässt man ihn allein. Das ist der Zustand, mit dem Zen arbeitet. Nichtwissen. Dieses Nichtwissen ist der Ausgangspunkt dafür, für das, was ich gestern sagte, für sich selbst erkennen. Wir können niemals dahin kommen, uns selbst zu erkennen, wenn wir an unserem Wissen und unserem Verständnis festhalten. Denn das bedeutet letztendlich, dass wir immer nur in unserer eigenen Projektion leben. Wir leben nicht in der Wirklichkeit, sondern wir leben in dem kleinen Spiegelmodell der Wirklichkeit, was wir in unserem Kopf gebaut haben. Warum ist das problematisch? Warum ist es so wichtig, dieses Verstehen loszuwerden? Wir kommen doch anscheinend ganz gut damit klar, sonst würden wir nicht so sehr daran festhalten. Tatsächlich ist es so, einerseits, jedes Modell ist immer kleiner als das, was es abbildet. Das kleinstmögliche Modell der gesamten Wirklichkeit ist die gesamte Wirklichkeit. Das heißt, ein Modell verkürzt immer. Wenn ich ein Modell benutze, womit ich Dinge verstehen will, heißt es immer, ich lasse Sachen weg. Ich sage, bestimmte Sachen sind unwichtig, spielen keine Rolle. Das heißt, ich habe es nie mit der Wirklichkeit zu tun, sondern mit einer ganz stark vereinfachten Version der Wirklichkeit. Und in meinem Modell funktionieren Sachen, die in der Wirklichkeit nicht funktionieren. Oder in der Wirklichkeit passieren Sachen, die in meinem Modell eigentlich nicht passieren könnten. In meinem Modell einer vernünftigen Welt hätte Trump niemals das zweite Mal gewählt werden können. Undenkbar. Ist aber passiert. Das heißt, mein Modell und die Wirklichkeit sind natürlich nicht das Gleiche. Wie reagieren wir, wenn unser Modell nicht zur Wirklichkeit passt? Wir fangen an, es zu flicken. Also, entweder erweitern wir irgendetwas oder wir passen noch schlimmer die Wirklichkeit an. Das Zweite machen wir als Erstes. Wenn die Wirklichkeit nicht zu dem Modell in unserem Kopf passt, ist das Erste, was wir versuchen, die Wirklichkeit umzudeuten. War gar nicht so. Fake News. Falsche Nachrichten aus dem Universum, den falschen Leuten zugehört. Oder aber, ich passe mein Modell an. Wenn ihr die Geschichte der Astronomie etwas kennt, es gab ja früher vor dem heliozentrischen Weltbild, das heißt der Vorstellung, dass die Sonne in der Mitte ist, andere Weltbilder, wo man davon ausging, dass die Sonne sich um die Erde dreht. Das ist eine alte Vorstellung, aber dass die Sonne in der Mitte ist, das gab es als Modell schon sehr, sehr lange. Man hat sich dann vorgestellt, weil es so ein bisschen zu den Beobachtungen passte, dass die Planeten und auch die Erde, die Sonne auf Kreisbahnen umkreist. Warum Kreisbahnen? Das war erstens das Einfachste, was man sich vorstellen kann. Außerdem sind Kreise ein Symbol für Vollkommenheit. Und nichts ist schwieriger, als einen Kreis zu malen. Ein Dreieck ist ganz einfach mit einem Kugelschreiber. Versucht mal, einen Kreis mit einem Kugelschreiber zu malen. Und guckt euch an, wie das aussieht. Das ist ein N-Eck oder ein komisches Ei oder ein Kritzel, gekritzel, aber kein Kreis. Also man hat den Kreis als Symbol für Vollkommenheit angesehen. Deswegen waren das alles Sphären, darauf liefen die Planeten. Und das hat eine Zeit lang auch gereicht, dieses Modell. Es reichte, um ungefähr zu erklären, warum die Planeten sich so und so bewegen und warum das am Himmel dann so aussieht. Dann wurden die Beobachtungen aber verfeinert und man hat festgestellt, das kann nicht stimmen. Das passt nicht. Wenn das wirklich ein Kreis wäre, dann müsste der Planet jetzt da ein Stück weiter dastehen und morgen müsste er ein bisschen weiter rechts stehen, als er tatsächlich steht. Das passt nicht. Es können keine Kreise sein. Geht nicht. Also, die Beobachtung der Wirklichkeit passt nicht zum Modell. Immerhin hat man nicht behauptet, dass das alles Fehlbeobachtungen waren oder Messungenauigkeit oder vielleicht warme Luft oder die Götter wollten das nicht. Also man hat die Beobachtung der Wirklichkeit schon akzeptiert und hat versucht, das Modell zu flicken, zu patchen. Auf der anderen Seite, das Modell hatte sich ziemlich bewährt, passte eigentlich ziemlich gut. Das mit den Kreisen war nicht so schlecht, aber es passte nicht genau. Und deswegen haben dann findige Köpfe Epizyklen erfunden. Epizyklen sind Kreise auf den Kreisen. Wenn ihr so ein Planetarium seht, kann man mal in Museen sehen, dann hat man große Kreisbahnen, darauf drehen sich die Planeten und auf diesen Kreisbahnen sind so kleine drehbare Plattformen und darauf dreht sich der Planet nochmal. Das heißt, einerseits dreht sich diese Plattform auf einer Kreisbahn und dieser Drehteller dreht sich gleichzeitig mit. Damit kam man etwas genauer an die Beobachtungen heran und war eine Zeit lang zufrieden, bis sich die Beobachtungsmöglichkeiten verbesserten. Passte wieder nicht. Also hat man das getan, was wir dann auch immer tun, mehr von dem Gleichen. Also hat man auf diese kleinen Drehteller jetzt noch weitere Drehteller drauf gebaut, bis das Ganze passte. Und tatsächlich, wenn man genügend von diesen Sachen übereinander stapelt, kommt man dahin, dass das hundertprozentig übereinstimmt mit der Position am Himmel. Also, man erweitert einfach das Modell so lange mit Flicken, bis es wieder passt. Und kann die grundlegende Erkenntnis, dass sich nämlich alles auf Kreisbahnen um die Sonne bewegt, beibehalten. Später hat Kepler dann eine viel einfachere Erklärung gefunden und hat gesagt, das sind keine Kreisbahnen, es sind Ellipsen. Und heute glauben wir, Kepler hat recht. Seine Erklärung ist viel einfacher. Das ist interessanterweise das Kriterium. Occam's Blade nennt man das in der Wissenschaft. Es ist überhaupt nicht entscheidend, ob etwas wahr ist, sondern ob es die einfachere Erklärung ist. Weil die Ellipse eine viel einfachere Beschreibung ist, als ein Übereinanderstapeln von 10.000 Epizyklen, sagen wir, die Ellipse ist die Wahrheit. Das ist das richtige Modell. Also wissen wir es besser als die Leute damals mit den Kreisbahnen, weil wir einfach das Glück haben, spät genug geboren zu sein und das richtige Modell verstehen. In dieser geistigen Welt leben die meisten Leute heute noch, sind halt Ellipsen, hat man irgendwann rausgefunden. Ja, früher hat man geglaubt, das wären Kreisbahnen, aber heute wissen wir es besser. Wenn man sich tatsächlich den Umlauf anguckt, wird man feststellen, auch das passt nicht 100%. Einfach weil es Effekte gibt, die in diesem Modell gar nicht drin sind. Und natürlich kann man auch die Frage stellen, das ist ja schön als wissenschaftliches Prinzip zu sagen, das was einfacher ist, richtig, aber stimmt es deswegen? Das ist ein Klassiker bei Verschwörungstheorien. Verschwörungstheorien benutzen eigentlich genau diese Erklärung. Das ist das Einfachste. Wenn ich mir angucke, was passiert ist und wer davon profitiert, dann hat der Betreffende das auch angerichtet. Ganz einfach. Bei Verschwörungstheorien scheitert das meistens daran, dass wenn man so Sachen hat, die ganz viele Leute angehen, dass es ganz viele Leute gibt, die davon profitiert haben. Unterschiedliche. Ich habe zum Beispiel von Corona profitiert, weil es auf einmal Homeoffice ermöglicht hat, was bis dahin nicht möglich gewesen wäre in meiner Firma. Ging vorher nicht. Also habe ich dieses Zeugs erfunden und verbreitet. Zumindest ein starkes Motiv. Oder es gibt ganz viele Leute, die zusammen ein starkes Motiv haben, die haben sich dann halt alle dazu verschworen, das freizulassen, sozusagen. Also, zu sagen, die einfachere Erklärung ist die richtigere, ist ein methodisches Wissenschaftsprinzip, aber für wirkliche Wahrheitserkenntnis ist das hinterfragbar, philosophisch. Für Zen ist es viel, viel wichtiger, dieses Nicht-Verstehen zu erleben und es nicht sofort zuzudecken. Wir haben eine Tendenz aus den Gründen, die ich vorhin erzählt habe, aus unserer Unsicherheit, aus unserer Angst heraus, unverständliche Situationen sofort erklären zu müssen und zuzudecken, damit es nicht mehr wehtut. Ein großes Pflaster, was wir eigentlich darüber legen. Glücklicherweise verstehst du es nicht. Wenn du es verstündest, wäre ich ein Dummkopf. Das ist, was Xian Shan eigentlich tut am Ende. Packt ein großes Pflaster drauf. Für seinen Schüler und für uns alle. Das kann man auch gar nicht verstehen. Und nimmt Cao Tings Unterweisung damit leider die ganze Kraft. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr hier gar nichts versteht, und wenn ihr euch darauf einlassen könnt, dass ihr wahrnehmt, wie sich das für euch anfühlt, nämlich verwirrend, beängstigend, aufregend vielleicht auch, weil ihr ja nie wisst, wie ihr euch richtig verhalten könnt. Und nicht versucht, das sofort zuzukleben, abzudecken, irgendwas draufzulegen. Wenn ihr in diese Situation reinkommt, wenn ihr beim Doxan diese Situation erlebt, wenn ihr da reinkommt und nach 15 Versuchen, 20 Versuchen immer noch nicht wisst, was die Lösung sein könnte, wenn ihr in diese Verzweiflung reinkommt, dann solltet ihr euch bewusst machen, das bedeutet nicht, dass eure Übung falsch ist, sondern es bedeutet, dass die Übung genauso wirkt, wie sie wirken soll. Ohne diese Verwirrung, ohne diesen Zweifel, ist es gar nicht möglich, unsere feste Ego-Kapsel, unser Modell der Welt, was wir mit uns rumtragen und was uns daran hindert, die Wirklichkeit zu sehen, aufzubrechen und wegzulassen. Nur diese ständige Verwirrung, diese Angst, diese Unklarheit, dieses Nichtwissen erlaubt uns letztendlich dahin zu kommen, die Wirklichkeit vielleicht nur für einen kurzen Augenblick ganz zu erleben, weil wir feststellen, unser Modell, unser Wissen funktioniert nicht. Das ist kein schlimmer Moment, auch wenn er sich so anfühlt, sondern das ist das, worum es im Zen geht. Also, was euch immer an Widrigkeiten auf dem Session begegnen mag, von ich komme mit dem Koan nicht weiter, bis ich ärgere mich über irgendjemand, oder ich frage mich, warum ich das immer noch nicht besser kann, macht euch klar, das ist kein Zeichen dafür, dass hier alles falsch läuft, sondern das ist die Chance. Das ist die große Chance. Ich wünsche euch allen, dass ihr diese Chance nutzen könnt. Vielen Dank.